einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend auch an diejenigen, die uns online anschauen. Mein Name ist Lasso Koulibaly. Letzten Monat und die Monate davor haben wir uns mit einem völlig anderen Thema beschäftigt, nämlich mit der vertikalen Beziehung zwischen Gott und uns. Ihr kennt ja, das ist mein Lieblingsthema, denn von da geht alles raus. Wir sind ja Christen, das heißt, wir haben irgendwann Jesus angenommen. Und als ich die Lieder heute nacheinander gelesen und mitgesungen habe, innerlich dachte ich mir, Mensch, da hätte ich eigentlich heute auch da so weiter drüber reden sollen, was Jesus für uns darstellt und weniger über Gemeinde. Aber die Chefin, die Chefplanerin hat gesagt, heute predigst du über Gemeinde. Also habe ich mich über Gemeinde vorbereitet. Alle Christen haben ja denselben geistlichen Vater. Und da wir alle einen und denselben Vater haben, sind wir per se Geschwister. Logisch, oder? Da wir Geschwister sind, gehören wir der einen und selben Familie. Das ist ja diese Gemeinde im Neuen Testament. Ecclesia, Vollversammlung, alle mündigen Menschen. Eigentlich ist Ecclesia griechisch gesehen berücksichtigt das Frauen gar nicht. Wisst ihr, ne? Frauen haben da in dieser Gemeinde, die waren nicht mündig. Also die Vollversammlung, die durch Ecclesia gemeint war, ist die Vollversammlung aller mündigen, wahlberechtigten Männer. Heute betrachtet man das im erweiterten Modus. Also betrachtet man die Frauen mit. Also passt auf, wenn ihr dieses Wort hört. Ne? Ecclesia, Ecclesia. Ne? So, ne? Frauen sind ja nicht mitgemeint. Vorsicht. Im Alten Testament war das noch viel komplexer, viel einfacher. Die Juden hatten eine Beziehung zu ihrem Gott. Und wenn sie zusammenkamen, war das eine Zusammenkunft zur Beratung. Das haben sie auch als Gemeinschaft bezeichnet. Gemeinde, Gebet oder zum Gebet. Also es muss ja nicht geistlich sein, es konnte rein politisch sein, sozialer Natur sein. Oder haben sie beraten, bevor sie in den Krieg gezogen sind. Das war alles noch in diesem Kontext zu betrachten. Allgemein in der Bibel, darüber hatte ich ja schon mal gepredigt letztes Jahr, muss man unter diesem Ausdruck Gemeinde unterschiedliche Nuancen verstehen. Die habe ich gerne aufgelistet und die trage ich euch jetzt mal vor. Der Begriff Gemeinde hat ja, wie gesagt, mehrere Nuancen. Zum einen ist es die Versammlung von Christen an einem Ort. Also so wie heute hier sind wir ja durch das Gospelhaus an diesem geografischen Ort eine Gemeinde. Das kann aber auch eine Hausgemeinde sein. Diese Gemeinde war keine Hausgemeinde, aber es gibt ja Gemeinden, die ja solche anfangen. Also wer sich die Referenzen dafür gerne mal anschauen will, die werde ich einfach nicht hier, sonst wären wir zu lang heute und deswegen gebe ich sie einfach mündlich. Da die Predigt aufgenommen wird, wird das kein Problem sein, dies zu überprüfen. Im Römer 16, Kapitel 16, Vers 5, sieht man diesen Ausdruck von Hausgemeinde. Andererseits werden die Gemeinden in einer Gegend, also in einer geografischen Gegend, mehrere Gemeinden als Gemeinde Jesu bezeichnet. Eine Gemeinde Jesu. Das heißt, es können mehrere Gemeinden hier in der Umgebung geben, die bezeichnet man als die Gemeinde Jesu, obwohl es lokale und lokal unterschiedliche Gemeinden sind. Die Beschreibung dazu in Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 31. Und selbst die Gemeinschaft aller Christen weltweit und zu allen Zeiten, seitdem es Christen gibt auf dieser Welt, versteht das Neue Testament auch als Gemeinde, nachzulesen in Epheser 5, 25, im 1. Korinther 12, Vers 28. Jede Gemeinschaft also, jede Gemeinschaft, die sich im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus trifft, ist einerseits die Gemeinde Jesu, von der Gemeinde vor Ort bis zur universalen Gemeinde. Zur Gemeinde gehört andererseits nur der, der den rettenden Glauben an Jesus für sich in Anspruch nimmt. Also es reicht ja nicht, hierher zu kommen, regelmäßig zu kommen oder sogar zu predigen oder irgendeinen Dienst zu verrichten. Solange man sich nicht für Jesus entscheidet als seinen persönlichen Retter und ihn als Herrn in sein Leben annimmt, aufnimmt und annimmt, ist man gar kein Christ. Und dann spielt es auch keine Rolle. Man kann auch jeden Tag in eine Garage gehen, da wird man daraus kein Auto. Und so ist es auch. Bei uns gibt es ein Sprichwort, das sagt, egal wie lange ein Baumstamm im Wasser liegt, die Baumrinde mag irgendwie sich mal aufsplitten und so aussehen wie die Schuppen eines Krokodils. Aber aus dem Baum wird niemals ein Krokodil. Und deswegen reicht es nicht, den Gottesdienst zu besuchen, sondern man muss sich für Jesus entscheiden, um als Teil der Gemeinde gelten zu dürfen. Und zuletzt, es ist Jesus selbst, der seine Gemeinde baut. Matthäus 16, Vers 18. Das alles macht also deutlich, Gemeinde im christlichen Sinn kann also nur die Gemeinde Jesu sein, mit Jesus als Existenzgrund und mit ihm Jesus im Zentrum. Wir betrachten also die Gemeinde, das Gospelhaus heute. Wir betrachten die Struktur und die Rolle, die die Bibel für uns vorsieht. Und da lese ich im 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich schreibe euch Kindern, ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Ich hoffe, man sieht, ich habe ja Kinder, junge Männer, Väter hier extra fett geschrieben. Wie in allen Familien gibt es Strukturen. Und es gibt da natürlich nicht nur Strukturen, es gibt auch Rollen. Es ist ja nicht Aufgabe des Babys, das Brot zu holen oder zu kochen, sondern das ist Aufgabe der Eltern. Und so ist es auch Aufgabe der Eltern, sich um die kleinen Kinder zu kümmern. Und so gibt es Rollen, die bezogen sind auf die Position, die man in der Familie hat. Also diese Struktur hat einen Sinn. Und es geht jetzt darum, diese entsprechend näher zu betrachten. Auch wenn alle Familienmitglieder verwandt sind und gewisse Ähnlichkeit aufweisen, bleiben die Familienmitglieder in ihrer Position und in ihrer Entwicklung und ihrer Funktion unterschiedlich. Wir sind zwar Teile der einen und selben Familie, aber wir sind unterschiedlich geistlich reif. Ist aber so. Wir sind unterschiedlich geprägt. Und wir haben unterschiedliche Fähigkeiten und es gilt, die in dieser Familie so zu erkennen und einzusetzen. Es gibt ja Erwachsene, es gibt ja Jugendliche und es gibt Kinder, auch geistlich gesehen. Es ist ja nicht so, dass wir alle gleich entwickelt sind. Gott weiß auch, warum das so ist. Und es ist ja klar, dass wo es Eltern und Kinder gibt, gibt es auch Verantwortung und Betreuung. Es gibt Leiter und es gibt Geleitete. Es können nicht alle Generäle sein, sonst gibt es ja gar keine Armee. Und es können nicht alle Schüler sein und alle Mentoren sein. Wo es Mentor gibt, braucht es einen Schüler. Ohne Schüler braucht man kein Mentorship. Ich rede jetzt über die Funktionen. Dafür habe ich mir diesen Vers ausgesucht. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Ganz wichtig, Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles geschaffen, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Alle tragen eine gewisse Verantwortung, weil Gott für jeden in dieser Familienstruktur einen Plan vorbereitet hat. Und dieser Plan für jeden Einzelnen passt in das große Ganze, was Gott für Babenhausen und für diese Region vorsieht. Wir sind also jeder wichtig. Alle tragen eine gewisse Verantwortung, weil jeder eine gewisse Begabung von Gott empfangen hat. Nicht einfach so zum Spaß, sondern Gott hat diese Rolle in Christus geschaffen. Und das ist gut und das ist richtig. Und Gott hat es vorbereitet, damit wir das tun, was er vorbereitet hat. Und dazu befähigt er Gott uns auch noch. Also es macht wenig Sinn, so zu versuchen, alle Gitarre zu spielen wie Thomas. Es wird zumindest für mich nicht funktionieren. Es wird genauso wenig für mich Sinn machen, zu versuchen zu singen wie die Rahel. Das wird auch nicht funktionieren. Aber so gut wie ich Bass spiele, kann Rahel nicht. Also wenn wir gemeinsam unsere Gaben zusammenführen, dann kriegen wir eine Band hin, die so funktioniert, dass Rahel singt, Thomas Gitarre spielt und ich Bass. Dann hat man Gaben zusammengefügt, die wirklich gemeinsam funktionieren. Aber sich gegenseitig zu kopieren, würde wenig Sinn machen. Ihr versteht ja mein Beispiel. Jeder hat eine gewisse Verantwortung und er tut das, wozu Gott ihn vorgesehen hat. Die gesunde Entwicklung des Einzelnen innerhalb der Gemeinde setzt voraus, dass die Gemeinde als geistliche Heimat und Ort des Segens und der Erfrischung und der Erbauung aller Familienmitglieder betrachtet und gelebt wird. Das bedeutet, dass alle Familienmitglieder, also wir alle, eine Bereitschaft zur Annahme unserer Rolle haben. Nur man sagt nicht, das ist das Gospelhaus, ich komme heute zum Gottesdienst, ich setze mich hin und erwarte, dass irgendwer in diesem Haus dafür sorgt, dass das Licht an ist, dass der Raum erstmal sauber ist und dass die Musik mir gefällt und die Stimmung so passt, wie ich will und die Liste ist lang der Dienste, die im Hintergrund geleistet werden, damit dieser Gottesdienst überhaupt stattfinden kann in diesem Raum zu dieser Zeit mit dieser Übertragung. Also es sind Menschen dahinter, die dafür sorgen, dass wir hier heute stehen bzw. sitzen. Und jeder von uns hat in diesem Konstrukt eine Rolle. Wenn es nicht zur Vorbereitung des Gottesdienstes ist, wird es zumindest in irgendeiner Gruppe sein, wo man seine Talente einbringen kann und sollte. Denn der Gottesdienst ist nur eine Facette des Lebens der Gemeinschaft, die wir bilden. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns, nachdem er von Gott dem Vater empfangen hat und Gott sagt, sein Wort sagt, du hast empfangen. In dem Moment, wo du schon empfangen hast, gilt es, dieses Empfangene jetzt zu verwenden. Sonst vermodert das nur. Und es wäre schade, Wertvolles einfach so vergeuden zu wollen oder übersehen zu können. Jeder kann nicht in einer Gemeinde predigen. Und ich beichte euch vielleicht mal was. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Als ich Christ wurde, ich war 25, das war kurz, ich bin in der Woche nach meiner Abschlussarbeit an der Hochschule getauft worden. Glaub mir, ich habe mir gedacht, so wie meine Noten aussahen im Studium, wäre mein geistlicher Stand. Und ich kannte zu dem Zeitpunkt null Bibelvers bis auf Johannes 3,16. Das ist der erste Vers, den ich gelernt habe, weil er mich angesprochen hat. Alles andere, null. aber ich war dermaßen davon überzeugt, dass die ganze Welt den größten aller Prediger eigentlich jetzt gesehen hat, dass ich unter dem Bild meiner Taufe geschrieben habe, der Teufel zittert, die Welt ist erschüttert, Lasso ist Christ. Wenn ich das heute lese, muss ich mir sagen, welch eine einfache Vorstellung des Lebens. Ne? Aber das ist ja so, wenn du nichts weißt, denkst du, du weißt alles. Weil die Vorstellung dessen, was hinaus darüber den Tellerrand geht, die ist ja gar nicht vorhanden. Also dachte ich, so einer, Gott, jetzt bin ich da, jetzt wird die Welt Christ. Selbstverständlich ist es nicht so geworden. Und man lernt mit, weil ich mir, wieso rufen Sie mich nicht da vorne, um zu predigen? Erkennen Sie nicht das, was hier vor Ihnen steht? Natürlich hat man mich nicht zum Predigen gerufen. Ich war auch völlig unqualifiziert. Auch wenn ich dachte, war das überhaupt nicht der Zeitpunkt. Jahre später durfte ich irgendwann mal nach vorne in einer kleinen Gruppe und dann wurde die Gruppe immer größer und dann wurde es mal ein Abendgottesdienst und dann wurde es irgendwo, man wird eingeladen und so kam dieser Dienst zustande, nachdem Gott mich dafür vorbereitet hat. Wäre ich nach meiner Vorstellung gegangen, ich wäre kläglich gescheitert, ich hätte Menschen wahrscheinlich geschadet und das wäre nicht im Sinne von Gottes Plan. Also diese Vorbereitung unternimmt Gott, wir müssen aber willige sein, die diesen Weg der Vorbereitung gehen. Man steht nicht einfach auf und sagt, ich spiele hier Schlagzeug. Dann kommst du und setzt dich hin und spielst Schlagzeug. Nein, das funktioniert einfach so nicht. Und jetzt komme ich in der Welt. Habt ihr mal schon eine Chorprobe gemacht oder eine Musikprobe mit Nichtchristen? Ich war in einer Band, bevor ich Christ wurde. Ich sag euch, das ist sehr streng. Bevor man auf die Bühne kommt, in einem Chor, da musst du üben. Und da gibt's Konkurrenz ohne Ende. Und es singt nicht jeder, der denkt, dass er singen will, sondern es singen die, die am besten sind dafür. Und das entscheidet der Chorleiter. Komischerweise in christlichen Gemeinden neigen wir dazu zu denken. Und dann gehen wir hin, weil es einfach eine Bühne ist. Ne? Und Bühnen haben nur mal so eine magnetische Wirkung auf unser Ego. Kennt ihr das? Also ich kenne das von mir. Eine Bühne das erste Mal. Einer spricht ins Mikro, da will ich auch hin. Ein Schlagzeug, oh, ich muss auf Schlagzeug. Warum? Habt ihr gesehen, nach dem Gottesdienst, wie die Kinder früher hier gerannt sind? Das ist irgendwie, das sieht sie an. Warum? Das macht Lärm, das ist musikalisch. Da wollen sie auch mal Schlagzeug spielen. Es gibt ja so Dinge, die sind richtig für unser Ego anziehend. Und es gibt andere Dienste, die finden wir gar nicht so cool. Kennt ihr das? Es gibt Dienste, die schätzen wir, da werden wir gerne. Und es gibt Dienste, du musst eine Stunde früher kommen, da musst du dies machen, das machen, da musst du dich um die Leute kommen, die reinkommen, da bist du der Letzte, der rausgeht, und da musst du dich um die Technik kümmern und all diese komplizierten Sachen, die fressen deine Zeit. Nö, ich gehe lieber nach vorne und singen, das ist viel spannender. Nein, ihr merkt an meine Beispiele, die Wertung. Da ist auch viel von mir selbst in dem, was ich erzähle. Denn ich war gerne vorne und ich musste warten. Lernen. Alle Familienmitglieder müssen eine Bereitschaft zur Annahme ihrer Rolle zeigen. Reine Passivität also ist überhaupt nicht angebracht. Und jeder ist in dieser Gemeinde wichtig. Weil Gott jeden oder jede so sieht, und einsetzen möchte. Gott weiß, wo jeder von uns hingehört und er möchte uns genauso einsetzen. Aus der Entwicklung dieser Zusammenkunft, aus diesem Einsatz unserer Fähigkeiten entsteht also eine dynamische Gemeinschaft. Und das ist diese Gemeinschaft, die wir Koinonia nennen. Eine Gemeindestruktur lebt also nicht nur geistlich, die lebt auch sozial. Wenn wir Gemeinschaft bilden, Koinonia, dann ist keiner von uns einsam, weil wir eine Antenne automatisch entwickeln für die Bedürftigen unter uns, sei es, weil sie ihren Job verloren haben, weil sie irgendwie eine persönliche Not haben, welche Art auch immer, sei es materielle Art oder sonst was. Wir werden plötzlich füreinander aufmerksamer, wenn wir eine Gemeinschaft bilden. Und das passiert nur, weil jeder in seine Rolle einsteigt. Er nimmt sie an und er lebt sie auch. Und dann wird Not erkannt und gelindert. Und der Ort, in dem diese Gemeinde existiert, dieser Ort wird automatisch dadurch geprägt, weil Koinonia der sichtbare Ausdruck ist von einem gelebten geistlichen Wert, beziehungsweise von gelebten geistlichen Werten. Die Gemeinschaft wird an dem Ort wie ein Katalysator. Das heißt, im Erloch ändert sich was. In Babenhausen ändert sich was. In unseren Familien ändert sich was. Es kann nicht sein, dass Dynamik entsteht und gleichzeitig Stillstand. Das funktioniert nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Das heißt, die Absicht Gottes mit dem Gospelhaus ist Dynamis. So das griechische Wort dazu. Ihr wisst ja, von Dynamis kommt Dynamit. Und wo Dynamit aufgeht, verändert sich was. Da verändert sich was. Sichtbar, oder? Die Entwicklung in einer Gemeinde bedeutet möglicherweise auch das Verlassen der Komfortzone. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es hat bei mir, glaube ich, 6, 7 Jahre gebraucht, bis ich das Sofa gefunden habe, was mir und meine Frau und unseren damals kleinen Töchtern gefallen hat, gleichzeitig von der Form her, von der Farbe her und von der Resistanz. Denn ich wollte, als wir dann reingegangen sind in dieses Möbelhaus, fing meine damals 3-jährige Tochter an, die Felicitas, da drauf zu reiten, zu hüpfen, also wirklich, die hat das Ding getestet auf Widerstand, Fähigkeit. Und meine Frau wollte gleich, nee. Jetzt lässt du sie, denn ich möchte, das hier machst du sowieso zu Hause, dann soll sie das hier machen und wenn das Ding auseinanderfällt, dann brauchst du nicht zu uns nach Hause. Also lass sie hier machen. Und die hat es richtig ausgetobt, ich hab's geguckt. Da kam der Verkäufer, hat geguckt und der wollte was sagen. Ich habe gesagt, nee, die testet es. Und das war gut so. Das Möbelstück ist jetzt bei uns zu Hause. Das ist gut, wenn man das so betrachtet, ne? Aber eine Entwicklung bedeutet ja spürbare Veränderung. Und Veränderung auf diesem Sofa für mich bedeutet es, ich müsste meinen Stammplatz auf diesem Sofa verlassen zu einem anderen. Ich fühle mich gleich nicht mehr wohl. Kennt ihr das? Habt ihr keinen Stammplatz auf euren Sofas? Also bei mir in der Ecke, da gibt es was, da, wenn ich da bin, dann fühle ich mich wohler als anderswo auf diesem selben Sofa. Crazy, ne? Wir sind komisch, wir Menschen. Ich weiß, ich oute mich hier aus, aber ich bin sicher, ihr habt auch irgendwo auch eure Macken. Und wir Menschen, wenn wir in einer Gemeinschaft sind, die dynamisch unterwegs ist, bedeutet das nämlich auch, dass wir möglicherweise Veränderungen spüren. Das heißt, es können Menschen dazukommen, die sehen nicht so aus, wie wir es vielleicht mal gewohnt sind. Die riechen vielleicht auch nicht so. Die sind auch anders frisiert. Es werden Menschen kommen und aus dem Grund werden vielleicht mal andere gehen. Oder es werden Situationen entstehen, die dafür sorgen, dass es Spannung gibt. Oder etwa die Gemeinde zieht um. Wir sind hier mindestens 2-mal umgezogen. Es gibt Menschen, die senken sich, weil dies oder jenes passiert ist und es nicht mehr so ist, wie ich möchte, dass es ist, dann muss ich so nicht was weiter mitmachen. Veränderung kann für den Einzelnen innerhalb einer Gemeinschaft herausfordernd sein. Das versuche ich damit zu sagen. Aber dann ist es besser, dass man rechtzeitig das signalisiert. Dass man sagt, also okay, jetzt ist eine Situation, die stresst mich, sie gefällt mir nicht, oder darüber möchte ich reden. Auf jeden Fall sollte man darüber reden. Am besten mit dem Verursacher der Situation. Und nicht über den Verursacher der Situation. Und noch schlimmer, hinter dem Verursacher der Situation. Das ist das Einfachste. Das Schlimmste, was ich eigentlich in einer sozialen Spannung empfinde, ist, dass man einfach so 3 Zeilen schreibt, Messenger sei Dank, und man muss sich nicht mehr mit der Person unterhalten. Man schreibt es einfach und man ist das Problem los. Nein, man hat damit das Problem nur verstärkt. Denn so gut schreibt kaum einer von uns, dass er in 3 Sätzen alles so richtig sagen kann, dass er alles richtig ankommt. Außerdem ist es feige. Am besten ist es, man spricht mit dem Verursacher dieses Unwohlseins oder man sucht sich einen Mediator und dann geht man zu der Person und spricht mit der Person über das Problem, über die Ursache. Ich weiß, die Streitkultur ist nicht unbedingt bei jedem gleich ausgeprägt, aber es ist wichtig, dass wir lernen, miteinander die Dinge, die entstehen, die uns herausfordern, anzugehen. Dafür sind auch Leiter da und die sollte man auch mal dafür in Anspruch nehmen. Wenn ein Leiter aber zufälligerweise derjenige ist, der das Problem darstellt, dann sollte man einen anderen Leiter nehmen und mit diesem Leiter sprechen. Aber bitte nicht über ihn oder über sie und nicht hinter ihm oder nicht hinter ihr. Das ist ja wirklich uncool. Wir würden es auch nicht haben wollen, dass man hinter unserem Rücken über uns spricht. Und selten zum Positiven. Das sind Dinge, die entstehen in einer Gemeinschaft, darüber muss man sich unterhalten. Problematisch wird es natürlich, wenn es eine spürbare oder notwendige Veränderung ist und man ist ja grundsätzlich gegen diese Veränderung. Manchmal gibt es Situationen, die kann man nicht vermeiden. Die sind aber so und dann muss eine Entscheidung getroffen werden und es kann sein, dass der eine oder die andere nicht mit der Situation einverstanden ist oder mit der Entscheidung aus dieser Situation und sagt, nö. Jetzt ist für mich ein No-Go, jetzt mache ich einen Schritt raus und dann gehe ich aus der Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich bedauere das zu sehr. Solche Spannungsmomente haben wir des Öfteren in dieser Gemeinde gehabt. Und das hat dazu geführt, dass die eine oder die andere Person weggegangen ist. Schade drum. Im Hebräerbrief steht, und lasst uns aufeinander achten, und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen, ermutigen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Seht ihr, seit Schöpfung, seit Gründung der Urgemeinden existieren diese Probleme. Aus dem und dem Grund komme ich nicht mehr. Das gab's ja schon damals, deswegen steht es da. Wir sind also keine Ausnahme. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Eine Gemeinschaft hat richtige Vorteile. Aber für mich ist der wichtigste Vorteil einer Gemeinschaft der erzieherische Punkt. Es ist einem Kind eigentlich unmöglich, ohne gesunde Familienstruktur eine gesunde Erziehung und Entwicklung zu genießen. Da sind wir, glaube ich, die Eltern unter uns darüber einig. Und so ist es auch für einen Christen. Ohne eine gesunde Gemeinde ist es ihm unmöglich, sich richtig zu einem erwachsenen geistlichen Vater oder zu einer erwachsenen geistlichen Mutter zu entwickeln. Um so weit heranzureifen, braucht es Führung, braucht es Erziehung. Erziehung wird von demjenigen und von derjenigen oder von derjenigen, die erzogen wird, nicht immer so empfunden, wie der Erzieher das macht. Also die Wertschätzung der Erziehung kommt nicht unbedingt gerade in der Pubertät so an bei dem Erzogenen, wie der Erziehende das gerne hätte. Man fängt an, doch Dinge in Frage zu stellen. Und da möchte man schon eher so tun, wie man will. Und dann kommen Grenzen, die man nicht unbedingt so versteht. Aber Erziehung bedeutet neben Ermutigung auch Lenkung, Mahnung und Aufzeigen von No-Gos. Es gibt ja Grenzen, die muss man zeigen. Das gehört da alles dazu. Also bereinigt, und das war für mich sehr, 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 sehr hilfreich, und es ist immer noch heute, denn ich habe Menschen, die für mich als Mentor dienen, seit meinem ersten Tag im Glauben, die gibt es heute noch. Heute. 2 sind verstorben, aber 2 sind noch am Leben. Der Jüngste ist ja 20 Jahre älter als ich.
Entschuldigung,
der Älteste ist 20 Jahre älter als ich. Und wir brauchen Erziehung. Erziehung bereinigt das Ego. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Erziehung bereinigt das Ego. Erziehung fördert die geistliche Entwicklung und die soziale Kompetenz. Und Christen sind eigentlich die besseren Menschen, wenn sie ihre soziale Kompetenz schleifen lassen. Da draußen lernt man sowas nicht, was wir hier haben. Wir haben sogar eine Bedienungsanleitung, die nennt sich Buch der Bücher. Das Ergebnis von Erziehung, und es gibt ein Ergebnis, ist Entwicklung. Das Ergebnis von Erziehung ist Entwicklung. Ohne Gemeindeerziehung keine gesunde christliche Entwicklung. Da draußen gibt es viele, ich kenne vielleicht welche, ich kenne auch welche, viele Menschen, die aus irgendeinem Grund ihre damalige Gemeinschaft verlassen haben. Die sagen heute, brauche ich nicht, brauche ich eine Predigt, gehe ich online, da gibt es viel bessere Predigten als die bei euch in der Gemeinde. Da gibt es ja die allergrößten, die sind ja online mit allen möglichen Videos, die letzten 20 Jahre, ist über alle Themen. Das stimmt auch. Aber wenn ich irgendwas verbocke, wenn diese Leute nicht kommen, um mich zu lenken, mich zu korrigieren, wenn ich sowieso nur meine Meinung gelten lasse und immer recht habe, dann bin ich ja sozial arm. Denn ich lerne gar nicht zu reflektieren, wenn jede Reflexion mich schon beleidigt und ich gleich das Weite suche. Erziehung ist die Basis einer guten Entwicklung. Die Gemeinde trägt die Verantwortung für den Aufbau, also die Gemeindeleitung. Die trägt die Verantwortung für den Aufbau und die Betreuung der Gemeindestrukturen. Die trägt die Verantwortung für die geistliche Versorgung der Gemeinschaft. Dafür muss sie gerade stehen, die Gemeindeleitung. Aber die Mitglieder der Gemeinde tragen auch Verantwortung. Die sind diejenigen, die sich mit den Gemeindezielen identifizieren. Sie vertiefen die Beziehung, ihre persönliche Beziehung zu Gott. Das nimmt niemand einem von uns ab. Das ist eine persönliche Sache. Jeder muss seine Beziehung zu Gott, die Vertikale, vertiefen. Sonst wird er diesen Gott niemals kennen. Dann wird er den anderen hinterherlaufen, ohne zu wissen, warum sie das tun oder warum er das selber tut oder sie selber tut. Also für diejenigen unter uns, die, ich habe ein Problem damit, sag's ja gleich, die, ihr habt gemerkt, ich benutze des Öfteren eigentlich fast immer das generische Maskulinum, ne? So habe ich Deutsch gelernt. Also ich sage nicht, liebe Männer und Männinnen oder Frauen und Frauen oder Freunde und Freundinnen mit dem Stern, es nervt mich. Deswegen sage ich es auch für diejenigen, die online schauen, außerdem bin ich ja kein Native, das sieht man. Und deswegen seid ihr mal ein bisschen großzügig zu mir, wenn ihr diese Erwartung habt. Ich spreche nicht so. Außerdem würde das die Predigt wahrscheinlich um 30% verlängern, wenn ich jedes Substantiv hier nach in so genderkonform, das ist eine Diskussion für Intellektuelle, der normale Germane kann es nicht mal. Also deswegen, das wieder zurück zum Thema. Die Mitglieder tragen die Verantwortung für ihre Beziehung zu Gott und sie müssen ihre Gaben und ihre Rollen selber in Erfahrung bringen. Das können wir Gemeindeleiter für die nicht. Wir können für euch nicht sagen, das ist deine Begabung. Es sei denn, wir haben so einen regen Austausch, dass ich dir sage, hallo, ich glaube, du solltest. Und das ist bei einigen von euch passiert. Und es ist ja nicht immer so, dass die Antwort, ja, super, lass, oder sie sagt, öfters habe ich gehört, ja, du hast es so gemeint, aber ich sehe es anders. Kann sein. Also die Umsetzung der eigenen Rolle zur Erreichung dieser Ziele und zur Belebung der Gemeinschaft, das ist eine Verantwortung, die liegt bei jedem von uns. Wir müssen diese Rollen erkennen, wir müssen wissen, wofür Gott uns eigentlich da geplatziert hat. Und dann haben wir, ich glaube, ich habe genug heute geredet und deswegen fasse ich alles zusammen. Die Gemeinde ist eine von Gott eingeführte Struktur mit unterschiedlichen Rollen und Zielen. Jeder von uns hat seine Rolle und jeder von uns hat von Gott Zielen. Und wir haben auch als Gemeinde klare Ziele, die sind in unserer Vision. Gott hat für jedes Mitglied dieser Gemeinde, dieser Gemeinschaft einen Plan. parat und jedes Mitglied dieser Gemeinschaft ist wichtig, wichtig, wichtig. Jedes Mitglied ist wichtig, denn nur Mitglieder können zur Entwicklung einer Gemeinde beitragen. Und wenn wir alle dazu beitragen, entsteht die Gemeinschaft, die wir alle brauchen. Ohne Gemeinde keine gesunde geistliche und soziale Entwicklung der einzelnen Christen. Und Gemeinde bedeutet Veränderung und diese Veränderung kann herausfordernd sein. Und so, denke ich, haben wir alle jetzt den gleichen Stand, was das betrifft. Amen.